Kinder machen unser Leben reich. Meine Frau und ich, wir haben 4 und bei all der Arbeit, die sie uns machen, will ich doch einfach die Freude, die Perspektive und das, was sie in unser Leben hineinbringen, nicht missen. Und es gibt ja immer wieder so Momente, wo Kinder ziemlich witzige Sprüche machen, weil sie eine Situation nicht verstehen oder was ganz anders einschätzen. Und wir versuchen immer wieder, wenn wir so einen Spruch hören und uns kaputt lachen, den aufzuschreiben. Und ich habe euch heute Morgen mal 2 Stück mitgebracht, die ich anonymisiert, damit keines meiner Kinder nachher sagen kann, Papa, versuche wiederzugeben. 2 Sprüche habe ich dabei. Das erste, wir sitzen als Familie im Gottesdienst an Heiligabend in der Reihe und es wird das Lied Tochter Zion gesungen. Und mitten im Lied stößt mich eines meiner Kinder, Kindergartenkind damals an und fragt mich, Papa, wer ist denn eigentlich die Hosianna, von der wir da singen? Also, wenn ihr die Antwort habt, genau, könnt ihr das Kindern oder euren Enkeln auch mal erklären. Oder eines meiner Kinder muss beim Aufräumen helfen und es hat sich mit der Zeit richtig viel angesammelt und im Zimmer muss mal so richtig grundreine gemacht werden und einige Dinge müssen weg und neue hin und her, so wie das halt so ist. Und es gibt richtig viel zu tun und mein Kind macht so einen total demotivierten und schlappen Eindruck. Und dann sage ich meinem Kind, ja, weißt du, manchmal, da muss man im Leben auch Dinge tun, auf die man nicht so Lust hat, Dinge, die einfach getan werden müssen. Und mein Kind antwortet, ja, das verstehe ich schon, aber ich bin eben gewöhnt, in die Schule zu gehen und dort rumzuhocken und nicht den ganzen Tag Sachen einzupacken. Also in der Schule muss man rumhocken und nicht Sachen einpacken, von daher überfordert eure Kinder nicht, wenn sie mal aufräumen müssen. Bestimmt gibt es zahlreiche witzige Sprüche, Momente, Begegnungen, an die ihr zurückdenken könnt, die ihr mit Kindern erlebt habt. Und das ist ja auch irgendwie das schöne Kinderleben ganz im Hier und Jetzt. Die haben so eine Perspektive von jetzt bin ich hier, jetzt bin ich wichtig. Ganz kleine Dinge können für sie riesengroß sein. Manchmal ist die Verpackung spannender als das Geschenk oder die Kartons spannender als das, was mal drin war. Und wer ein Neugeborenes in den Armen hält, der wird wahrscheinlich diesem Satz zustimmen, der Martin Luther zugeschrieben wird, auch wenn er Goethe und anderen noch zugeschrieben wird. Aber er lautet, und ich finde ihn gut, wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Also Kinder sind was ganz arg Wunderbares. Und es gibt auch einen Psalm in der Bibel, in der Kinder im Zentrum stehen. Hat jemand eine Idee, welcher Psalm das ist? Es gibt 150 zur Auswahl, so ganz 1 zu 150. Hat jemand eine Idee? 121? Fast. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, ist das? Nein, aber 1, 2 ist schon ganz gut, Ralf. 1, 2, es ist ein 120er. Der Psalm 127 ist das, aber fast, genau. Dort heißt es, könnt ihr hier hinter mir auch lesen, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Kinder sind ein wunderbares Geschenk Gottes. Ja, das ist so. Und manchmal begegnet mir doch oder merke ich, dass dieser Gedanke in unserer Gesellschaft manchen fremd geworden ist. Ich habe neulich mit jemand geredet, die eine Mietwohnung gesucht haben und haben gesagt, das Schlimmste, was du sagen kannst, ist, dass du Kinder hast. Du kannst 5 Haustiere mitbringen, aber wenn du sagst, ich miete und wir haben 1 oder 2 Kinder, dann heißt es, oh, wollen wir die im Haus haben und oh, Kinder sind laut und schmutzig und die machen Sachen kaputt. Also es ist ziemlich schwierig, eine Wohnung zu finden, wenn man Kinder hat. Es gibt Paare, die sagen, ja, Kinder, die schränken uns schon ziemlich ein in unseren Entfaltungsmöglichkeiten. Man muss die Karriere dadurch abbremsen und wir wissen ja auch, Kinder können durchaus ein Armutsrisiko sein und sie überlegen sich ernsthaft, ob sie überhaupt Kinder wollen. Alles Dinge, die in unserer Gesellschaft Realität sind. Und doch glaube ich, wer so denkt, dem bleibt das große Glück auch verborgen, das uns Gott mit Kindern schenken will. Für die Menschen in der Bibel ist es so, dass Kinder ein Riesengeschenk sind und Kinderlosigkeit eine große Katastrophe. Mir ist nochmal das Gespräch von der Stammmutter Rahel mit ihrem Mann Jakob eingefallen, 1. Mose 30. Da sagt sie zu Jakob, sorge dafür, dass ich endlich schwanger werde, sonst will ich nicht länger leben. Und dann antwortet Jakob ganz gescheit darauf, bin ich etwa Gott? Er hat dir doch Kinder versagt und nicht ich. Kinder zu haben ist ein Riesengeschenk oder sie nicht zu haben, ist eine Riesennot. Und als Gott sich erbarmt und Rahel dann doch schwanger wird, da ist es das große Geschenk ihres Lebens, dass sie Kinder bekommt. Man kann sich da fragen, ist es also das Ziel des Lebens, möglichst viele Kinder bekommen, je mehr, desto besser? Und was ist, wenn es nicht klappt, wenn einem Kinder verwehrt bleiben? Ist das Leben dann irgendwie sinnlos und leer? Tatsächlich hat sich die Sicht auf Kinder im Laufe der Geschichte und tatsächlich auch innerhalb der Bibel verändert. Wir sehen eine gewisse Entwicklung. Im Alten Testament, wo auch dieser Psalm steht, im ersten Teil der Bibel, da spielt die Fruchtbarkeit eine große Rolle. Und es geht eigentlich darum, dass der Mann seine Nachkommenschaft sichert, indem er eben möglichst viele Kinder auch bekommt. Spannenderweise ändert sich das im Neuen Testament. Es gibt die Hoffnung auf die Auferstehung und plötzlich ist da eine Perspektive da, dass der Mensch eben auch weiterleben kann, ohne durch seine Kinder sozusagen. Und deshalb passiert was, was eigentlich ganz außergewöhnlich ist. Von Anfang an ist es im Christentum möglich, auch zölibatär zu leben, keine Kinder zu bekommen. Ganz großer Kontrast zur Umwelt und auch für den jüdischen Mann von der Tradition her. Es war Pflicht zu heiraten, Kinder zu bekommen. Das Zeug soll groß und stark werden. Und plötzlich ist es eben auch möglich, zölibatär ohne Kinder zu leben. Und der Satz, seid fruchtbar und mehrt euch, wie wir ihn aus der Schöpfungsgeschichte kennen, er wird nicht länger nur als Gebot verstanden, sondern als Zusage an die Menschheit insgesamt. Kinder sind ein willkommener Segen und ein Geschenk in der Partnerschaft, aber nicht ihr alleiniges Ziel. Also auch ein Leben oder eine Ehe ohne Kinder ist kostbar und wertvoll. Wenn wir uns den Psalm 127 jetzt als Ganzes anschauen, dann merken wir, dass Kinder dort in einem bestimmten Zusammenhang genannt werden. Es ist auch immer gut, die Verse davor und danach anzuschauen, wenn man so ein Bibelwort rausgreift. Der Psalm an sich ist ein Weisheitstext, also ein Wort, wo erklärt werden soll, wie du dein Leben lebst, damit es eben gelingt und gut wird und Gott es segnet und du eben Erfüllung, Glück und Zufriedenheit findest. Und in diesem Kontext werden jetzt eben auch Kinder genannt. Ich lese ihn euch mal vor, dem Psalm 127. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von Salomo. Ich sing's nicht, ich lese es nur, aber ihr könnt es euch ja denken. Ein Lied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der einen vollen Köcher davon hat. Seine Kinder werden nicht unterliegen, wenn sie mit ihren Gegnern einen Rechtsstreit führen müssen. Das ist der Psalm 125, ein Weisheitstext. Mich hat dieser Psalm an ein Wort von Jesus erinnert, als er vom Weinstock und den Reben spricht. Da sagt er mal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung, was dieser Psalm eben sagt. Denn die wirklich wichtigen und großen Dinge im Leben, Gesundheit, Partner, Kinder, Frieden, gutes Auskommen, da haben wir auf manches ein bisschen Einfluss, aber vieles ist einfach ein Geschenk, wo wir nichts zu tun können. Gutes Leben ist vor allem ein Geschenk von Gott. Und darum betonen eben die ersten beiden Verse des Psalms, Leben ohne Gottes gutes Mitwirken, ohne seinen Segen ist vergeblich. Leben ohne Gottes gutes Mitwirken ist vergeblich. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Drei Beispiele werden genannt. Und dreimal fällt dieses Wort, es ist vergeblich ohne Gott. Es geht zuerst um den Bau eines Hauses und wir denken jetzt natürlich, ja, es geht um ein Gebäude. Aber gerade im Hebräischen ist es oft so, wenn jemand sein Haus baut, kann das ein Gebäude sein, aber es ist auch oft eher so der Beginn einer Familie oder einer Verwandtschaftslinie oder auch einer königlichen Dynastie gemeint. Also wenn jemand das Haus baut, die Familie startet und der Herr ist nicht dabei und er segnet das nicht, dann kann nichts draus werden. Dann wird das keinen Bestand haben, sagt das. Das zweite Beispiel ist die Sicherheit einer Stadt. Es werden Wächter aufgestellt, man kann einiges tun, Mauern bauen, für den Angriffsfall Pläne erstellen und wachsam sein. Aber der endgültige Schutz, wird ja auch gesagt, von einer Stadt, der liegt doch in Gottes Hand. Er ist der Hüter, der weder schläft noch schlummert. Das ist dann Psalm 121. Und alle Menschen und alle menschlichen Bemühungen, die eben versuchen, die Stadt vor dem Eindringen vom Bösen zu schützen, die sind vergeblich, wenn eben Gott nicht derjenige ist, der auch die Stadt bewacht. Wenn wir das so ein bisschen auf unser Leben übertragen, da sind wir wieder bei diesem Punkt Vertrauen, den Martin am Anfang angesprochen hat. Denn die Frage ist, worauf vertrauen wir am Ende mit unserer Sicherheit? Ist es dumm, sich im Auto anzuschnallen? Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen auf YouTube, 60er Jahre, Anschnallen wird Pflicht in den Autos. Und die ganzen Leute im Interview sagen, jetzt werden wir bevormundet von der Regierung, jetzt soll ich mich hier anschnallen, das ist doch überflüssig, ich kann doch Auto fahren, soll meine Frau sich anschnallen, lauter solche Sprüche kommen. Und man denkt heute, wie anschnallen, das ist doch das Selbstverständlichste. Oder beim Fahrradfahren einen Helm tragen, wenn ich das von meinen Kindern will, trage ich das natürlich auch. Also gibt es so verschiedene Sicherheitsdinge, wo wir sagen, natürlich ist es gut, das zu machen. Aber die Frage ist doch, vertraue ich am Ende mit meiner Gesundheit, mit meinen finanziellen Sicherungen, mit meiner Altersvorsorge, mit dem, was ich versuche zu tun, vertraue ich mir selber, vertraue ich den Versicherungen oder vertraue ich eben Gott? Kein Mensch kann sich ohne ihn was erarbeiten, ist hier die Aussage. Ohne Gottes Mitwirken ist alle Mühe vergeblich. Im dritten Beispiel, da geht es letztlich um den Alltag, um die Arbeit und die Nahrung, fleißig zu arbeiten, Karriere zu machen, alles nicht verwerflich. Aber auch hier wird deutlich, du kannst dir Dinge erwirtschaften und das ist gut, aber am Ende ist es etwas, was Gott ermöglicht und schenkt. Mir gefällt in diesem ersten Teil auch noch eine Formulierung, nämlich die heißt, genauso vielen gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Und den Seinen, das heißt wörtlich seinen Geliebten. Und wenn man dann genau ins Hebräische guckt, dann merkt man, das ist ein Ehrentitel, den König Salomo bei seiner Geburt bekommt. Ihr wisst ja, das erste Kind von David und Bathseba stirbt und dann wird Salomo geboren. Und dann sagt Gott, dieser Junge, der hier geboren wird, den liebe ich. Das ist mein Geliebter. Und er sagt vom Prinzip, den beschütze ich. Und dass dieses Zitat hier eben ist, dass der Herr es den Seinen, seinen Geliebten im Schlaf gibt, das betont das eben auch, wir Menschen, wir können uns die wichtigen Dinge nicht erarbeiten und natürlich erst recht nicht Gottes Liebe. Wir können sie nur geschenkt bekommen. Und damit zur zweiten Hälfte des Psalms. Jetzt kommen wir wieder zu den Kindern. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn, heißt es da. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der einen vollen Köcher davon hat. Seine Kinder werden nicht unterliegen, wenn sie mit ihren Gegnern einen Rechtsstreit führen müssen. Auch diese Verse verdeutlichen nochmal, vor Gott bist du immer ein Beschenkter. Deine Zukunft, die hältst du nicht in deiner Hand, ob du Kinder kriegen kannst oder nicht. Auch das ist ein Geschenk. Keiner hat eine Garantie darauf. Kinder sind ein Geschenk. Und trotzdem hat mich beim Lesen was irritiert, was euch vielleicht auch irritiert bei diesem Fall, bei diesem Psalm, ist dir aufgefallen, dass die Kinder hier in erster Linie nach ihrem Nutzen für die Erwachsenen bewertet werden. Es geht nicht um die Kinder an sich. Wortwörtlich geht es sogar um die Söhne. Die Söhne sind gute Pfeile im Köcher des Mannes, um den Rechtsstreit auszuführen. Kinder als Versicherungspolice fürs Alter und im Konfliktfall, mehr Fäuste können stärker draufhauen. Jetzt frage ich euch nicht, wer viele Töchter oder wer viele Söhne hat, aber das ist schon etwas irritierend und ich merke, naja, heute denken wir nicht mehr so. Aber wir müssen bedenken, dieses Wort stammt natürlich aus einer Zeit ohne Rechtsstaat, ohne ja, Versicherungsschutz, ohne Polizei, die irgendwie eingreift. Kinder waren die einzige Altersvorsorge und sind es auch heute noch in vielen Teilen der Welt. Die einzige Sicherheit für die Eltern. Und deshalb ist es auch gar nicht verwunderlich, dass die Kinder an sich gar keinen so hohen Stellenwert damals hatten. Sie sollten möglichst schnell erwachsen und selbstständig werden, damit sie eben nicht mehr von den Erwachsenen unterstützt werden müssen, sondern dass sie selber zur Unterstützung und Stärkung der Familie mit beitragen können. Es gibt in der Antike aber eine Ausnahme, eine Situation, ein Mensch, der Kindern doch anders begegnet ist. Und das ist Jesus. Jesus ist den Kindern ganz anders begegnet, als die Menschen es um ihn herum erwartet haben. Seine Jünger sind um ihn herum und dann kommen die Kinder an und die sagen, Störenfriede, laut, unterbrechen gerade das, was du sagst, die Erwachsenen sind wichtiger, du hast doch eine Botschaft an die Leute, die das verstehen und nicht diese Kinder. Und sie wollen die Kinder wegschicken und Jesus sagt, nein, nein, er lässt Kinder zu sich kommen und sagt, lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Und schon diese Formulierung hat ja zwei Seiten. Also einmal, lasst sie zu mir kommen, positiv, und hindert sie nicht daran, negativ. Also von zwei Seiten sagt er, doch, doch, Kinder sollen unbedingt zu mir kommen, sind ihm ein großes Anliegen. Und ganz spannend ist da auch, dass gar nicht betont wird, wer die Kinder eigentlich jetzt hier zu Jesus bringt und welche Absicht die Eltern haben in diesem Abschnitt. Also ganz bewusst werden die ausgeklammert, die irgendwelche Zwecke und Absichten haben. Jesus fokussiert sich, oder dieser Text dann in Markus fokussiert sich voll auf die Kinder, die eben mit ihrem kindlichen Glauben, mit manchem Unverständnis und mit viel Staunen einfach zu Jesus kommen. Und er erkennt sie so an, genauso wie er Erwachsene und andere Menschen anerkennt. Und sie werden sogar zum Vorbild. Das ist auch das so ein bisschen, wo du gesagt hast, Martin, diese Aufforderung, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Auch hier stellt Jesus wieder Kinder als Vorbild hin, sagt in Vers 15, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist das schon schwierig, weil also es hat ja auch Vorteile, erwachsen zu sein. Und man will ja nicht wieder die Windeln anziehen. Und es ist ja auch gut, mal Sachen strukturiert zu Ende zu führen und nicht abgelenkt zu werden oder was auch immer manchmal Kinder so ausmacht. Aber ich glaube, das, worum es Jesus hier geht, ist nicht kindlich zu werden, sondern wie ein Kind im Vertrauen zu sein. Wir Erwachsenen, wir haben die Welt eben als Ort kennengelernt, in dem man sich alles verdienen muss. Und wir messen uns auch deshalb an dem, was wir können oder was wir erreicht haben. Und das sind eben Dinge, die Kinder nicht tun. Wenn ein Kind hinfällt und sich wehtut, dann ist die Erwartung, Mama, Papa, sofort da, 100%, egal was gerade ist. Sie stellen keine Fragen nach ihrer eigenen Wichtigkeit. Sie wissen sich geliebt, ganz unabhängig davon, was sie können oder haben. Und ich glaube, genau das ist es, was wir lernen können von den Kindern. Vor Gott einfach unverschämt als Kind da zu sein und zu erwarten, dass er sich zu uns hinunterneigt und wir zu ihm kommen können. Vor Gott sind wir immer nur Beschenkte. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, drückt das ja auch aus. Was nehme ich mit von diesem Psalm? Ich habe es nochmal so versucht, auf drei Punkte zusammenzubringen. Das erste habe ich jetzt schon einige Male gesagt. Alles, was ich bin und habe, ist am Ende ein Geschenk von Gott. Und ohne seinen Segen bleibt auch mein Tun vergeblich. Kinder sind dabei eines dieser ganz großen Geschenke, was Gott uns macht. Wir sind vor Gott immer Beschenkte. Das zweite, da möchte ich ein bisschen was von Jesus lernen, nämlich meine Kinder nicht zu instrumentalisieren. Als Eltern, da begleiten wir unsere Kinder eine Zeit lang und irgendwann werden die größer und selbstständiger und gehen ihren Weg. Und das ist auch gut so. Kinder sind nicht der Schmuck der Eltern, sondern Kinder gehen einen eigenen Lebensweg. Und das ist auch gut so. Und da müssen wir Eltern auch den Freiraum geben, dass sie den Weg gehen dürfen, dass sie die Ausbildung oder das Studium oder den Weg im Leben einschlagen können, den sie für wichtig halten. Natürlich wollen wir das Beste für sie und wir geben ihnen Tipps und wir versuchen sie zu steuern, aber nein, Kinder sollen nicht instrumentalisiert werden, sie sollen ihren eigenen Weg gehen dürfen. Und dann habe ich noch mal über diese Formulierung, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, nachgedacht. Also nicht nur, weil ich gern schlafe, sondern weil ich diese Formulierung, Gottes Geliebter zu sein, eigentlich so wunderbar finde. Ich meine, das wünsche ich mir nicht nur für mein Leben und für meine Familie, wünsche ich auch für euch alle, dass wir uns begreifen als Menschen, die von Gott geliebt sind. Wir sind Geliebte Gottes. Es gibt nichts, was du tun kannst, was die Liebe von Gott stärker macht zu dir. Und es gibt auch nichts, was du verbocken kannst, was die Liebe von Gott schmälern würde zu dir. Seine Liebe gilt und die steht fest und die ist da. Du bist von Gott ein Geliebter. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns, dass wir immer wieder in diesem Bewusstsein leben, dass wir Geliebte Gottes sind und dass wir einander so begegnen. Du bist ein Geliebter Gottes. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Und wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Genauso viel gibt der Herr seinen Geliebten. Das seid ihr, das bin ich im Schlaf. Amen.